Hallo Michael.
Hallo Sebastian.
Hallo ihr alle da draußen auf Steady hier zu unserer endlich leicht verzögerten Folge zur zweiten, also unserer Dive-In-Folge zur zweiten Folge der Fallout-Serie. So rum stimmt's. So, wir haben uns die Folge nochmal angesehen. Wir haben uns nochmal einen genaueren Blick verschafft, einen genaueren Einblick verschafft in die Geschehnisse, die hier passieren. Und heute wollen wir darüber reden, über unsere Eindrücke, über das, was uns besonders aufgefallen ist, über unsere Analysen und Meinungen und so weiter. Alles rund um die Folge. Ihr kennt das Format ja wahrscheinlich, unsere Deep Dives. Und genau, heute geht's los mit der zweiten Folge der Fallout Amazon Serie. Hast du noch irgendwelche Vorworte, die du loswerden willst? Oder starten wir direkt rein?
Eigentlich nicht. Ich kann nur sagen, die zweite Folge ist sogar, glaube ich, mit Abstand meine liebste. Und das sind ja die beiden, die wir tatsächlich auf dem Berlin-Event gesehen haben. Und ich finde, beide Folgen funktionieren eigentlich wie ein langer Film. Also ne, Anfang bis zum Ende funktioniert das. Und Folgen danach schaffen das irgendwie nicht mehr so in sich selbst so ein riesen Feuerwerk an Events zu haben. Also die beiden gerade in der Kombination, vor allem die zweite, die gefällt mir richtig gut.
Ah ja, mir ging es beim Screening in Berlin tatsächlich andersrum. Ich fand die erste richtig gut, die hat mich wirklich beeindruckt. Und die zweite fand ich dann ganz gut so, ne? Passt schon. Vielleicht lag es auch dran, dass ich schon echt dringend auf die Toilette musste, aber ich wollte nicht aufstehen mitten unter der Vorführung, dass ich mir gedacht habe, oh, wann ist die endlich mal zu Ende, die zweite Folge?
Vielleicht. Boah, Ketzer.
Aber ja, da reden wir jetzt dann drüber. Genau, die Eröffnungsszene beginnt gleich mal mit der Einführung unserer vierten Hauptfigur. Das habe ich schon in der ersten Folge gesagt. Das ist in den Kommentaren teilweise auf Verwirrung gestoßen, dass ich Dogmeat als die vierte Hauptfigur der Serie beschreibe. Aber ich beziehe mich da einfach auf das Werbematerial, weil egal, ob es um die Poster zur Serie gibt, die Plakate geht oder um irgendwelche Actionfiguren oder Zusatzpakete für das Fallout-Rollenspiel. Es sind immer diese vier Charaktere. Die drei, die wir aus der ersten Folge kennen, der Ghoul, Lucy und Maximus und Dogmeat als vierte Figur. Natürlich kann man Lucys Bruder genauso als Hauptfigur sehen, aber das sind so vom Marketing her zumindest die sehr präsenten Figuren. Deswegen ist Dogmeat für mich die vierte Figur. Und deswegen passt das für mich auch so gut in das, was du am Anfang gesagt hast, dass die beiden Folgen so ein bisschen wie ein langer Film funktionieren. Denn von der Logik her muss jetzt quasi nach den ersten drei ja auch noch die vierte Figur vorgestellt werden, damit wir überhaupt mal richtig starten können.
Bevor du darauf eingehst, ich finde deine Definition von wer Protagonist, Protagonistin ist interessant, dass du das vom Marketingmaterial abhängig machst. Also ich gehe ganz stark davon aus, sie haben Dogmeat halt auf dem Plakat, weil die Leute das aufgrund von Fanservice wiedererkennen. Ich find's fragwürdig, den zur vierten Figur zu erklären. Es ist zwar eine Fanservice-Figur, der ist wirklich Kanon im Vergleich zu Lucys Bruder, aber letztendlich kommt dieser Hund ja gar nicht, also kaum vor, und er ist an sich auch nicht großartig relevant. Ich würde Lucys Bruder zum vierten Dings erklären. Ich würde es nicht vom Marketingmaterial abhängig machen.
Ja, wie gesagt, ne, kann man auf jeden Fall so sehen. In der Außenkommunikation ist es da ganz klar. Und ich will auch Dogmeat als vierte Hauptfigur sehen.
Für
auch wenn ich wirklich,
ist das vollkommen okay.
Genau, auch wenn ich wirklich sehr enttäuscht drüber bin, dass der tatsächlich in der Zukunft eine viel zu kleine Rolle meiner Meinung nach spielt. Ja, sehe ich auch so.
Ja, genau. Dafür, dass wir Lieblingscharaktere einfach zu ProtagonistInnen machen. Ja. Ich werde das auf jeden Fall irgendwo mal in irgendeiner Folge nutzen, dieses Argument. Aber ja, sehr interessant. Nichtsdestotrotz, Dogmeat ist ganz, ganz toll, denn Hunde sind sowieso ganz, ganz toll. Viel, viel besser als Katzen. Stray.
Na gut, okay, von mir aus, wie du meinst. Auf jeden Fall beginnt das Intro von Dogmeat, die Einführung von Dogmeat, ja gleich mal mit seiner Geburt. Die erste Szene, die wir sehen, ist quasi ein Hundeembryo im Mutterleib. Und dann schneidet die Kamera auf mehrere neugeborene Welpen, die teilweise in einem Ofen verbrannt werden, neben einem Schild, auf dem steht, dass alle Welpen unter 10 amerikanische Gewichtseinheit hier einfügen, ich weiß es nicht, Pfund oder sowas, verbrannt werden müssen. Und wir sehen dann eben einen Wissenschaftler im Laborkittel, der quasi heimlich, also das merkt man schon, der wiegt diesen Welpen und der hat eigentlich unter 10, so ein bisschen drunter. Und dann schreibt er auf seinem Bogen, ja, passt schon, hat 10, ne, hat 11, 10,3 oder irgendwie sowas und tätowiert den und lässt den leben mit und kriegt eben den Namen dieser Hund CX404. Und dann kommt eben so eine Montage, wie der immer größer wird, wie er trainiert wird und wie dieser Wissenschaftler diesen Hund offensichtlich auch mehr oder weniger heimlich bei sich im Labor in einem geheimen Raum hält. Und die anderen dürfen davon nichts wissen, weil der nicht wirklich Teil dieses anscheinend irgendwie super Kampfhund-Trainings ist, das hier gerade vollführt wird.
Ich finde das total interessant, weil er müsste das ja den gesamten Tag eigentlich machen, dieser Dr. Wilczek. Warum ist ausgerechnet dieser Hund ihm so ans Herz gewachsen? Das beantwortet die Serie nicht. Man sieht nur, er hat irgendwie einen total persönlichen Bezug genau zu diesem Hundeembryo und hält ihn dann quasi auch wirklich als Haustier im Vergleich zu den ganzen Kampfhunden. Und ich finde diese ganze Montage zuckersüß, vor allem, weil er diesem Hund ja diesen Teddybären gibt. Und das ist dann auch, wenn der Hund der Begleiter von Dr. Wilczek ist, ist der Teddybär der Begleiter von Dogmeat. Ich finde das eine ganz, ganz wundervolle Einstiegssequenz. Vor allem, sie beleuchtet ja auch nochmal ein ganz neues Ding. Während wir in der ersten Folge nur hören, dass ein Enklavenwissenschaftler geflohen ist, zeigt das quasi jetzt die Vorgeschichte dieses Enklavenwissenschaftlers. Und es ist die einzige Szene tatsächlich von der Enklave, die wir die gesamte Serie überhaupt nicht mehr sehen. Also wie wir ja schon mal in einem Interview für die GameStar gesagt hatten, anscheinend ist die Enklave so kaputt, dass die noch zwar an Sachen rumforschen, aber die haben echt keine Manpower mehr, um noch relevant im Krieg zu sein.
Ja, es wirkt ja auch so. Die forschen da irgendwie an ihren Sachen. Ne, man sieht dann auch so eine Bahre vorbeigeschoben, wo offensichtlich ein Supermutant oder zumindest irgendein Wesen mit einer sehr stark mutierten, grünlichen, menschlichen Hand vorbeigeschoben wird. Wir sehen, wie die irgendwie so Kampfhunde mit irgendwelchen Roboterimplantaten trainieren. Also die bereiten sich auf irgendetwas vor, offensichtlich, aber aktuell scheint es nicht so, als ob die jetzt die große Militärmacht wären. Ganz im Gegenteil. Ich habe das übrigens so alles interpretiert, weil du die Frage gestellt hast, warum der so einen Bezug zu dem Hund hat, dass so in dem Blick, in den kleinen Seitenblick, den er macht, wenn der erste Hund verbrannt wird im Ofen, merkt man, der hat ein Gewissen, dem geht's nicht gut damit, der findet das nicht gut, was hier passiert. Aber ich glaube, die Auswahl von diesem Dogmeat ist, glaube ich, also von diesem CX-404 ist eigentlich rein zufällig. Der braucht einfach nur einen Hundebegleiter als Schutz quasi für die Reise, auf die er sich vorbereitet. Und ich glaube, das ist komplett zufällig, dass er hier diesen einen Hund, der eigentlich ein bisschen zu leicht fürs Programm ist, verschont. Das hätte auch jeder andere sein können.
Interessant. Also ich weiß nicht mehr, ob der die Reise da schon irgendwie geplant hatte. Also ich glaube schon, dass er einen emotionalen Bezug zu dem Hund hat und dass letztendlich dann der den Hund auch einfach mitgenommen hat. Ich weiß nicht, ob er den wirklich als Begleiter mit nach draußen brauchte. Wir bekommen keinen Einblick in diesen Wilczek und er begleitet uns ja tatsächlich auch die Serie gar nicht so lange mit. Was ich persönlich schade finde, ich finde seine Rolle in dieser zweiten Folge interessant, auch die Dramatik seiner Rolle. Ich finde es persönlich schade, dass er uns, wie gesagt, nicht weitere Folgen begleitet, weil ich glaube, der Charakter hätte viel, viel Potenzial gehabt, weil er nochmal eine ganz andere Blickweise auf das Ödland gehabt hätte.
Ja, und ich finde, die machen das auch gut, dass der sehr schnell sehr sympathisch wird. Ne, optisch wirkt er ja von der Darstellung her, von der Inszenierung her auch ganz passend für die Enklave, wie so ein typischer deutscher Nazi-Wissenschaftler.
Ja,
der könnte genauso gut in Schindlers Liste irgendwo arbeiten, ne? Aber er ist quasi unfreiwillig im Grunde da drin. Eigentlich will er raus und eigentlich ist er ein besserer Mensch als alle anderen um ihn rum, ja. Weißt du eigentlich, wie alt dieser Schauspieler ist? Als ich das gelesen habe, habe ich mich echt sehr gewundert.
Da du das so formulierst, werde ich jetzt auf zwischen 80 und 90 tippen.
Ja, nicht ganz, er ist 70.
Aber krass, das drüber.
Finde ich schon krass. Der könnte auch voll als 50 durchgehen. Also ich hätte ihn auf 50 sowas geschätzt.
Hat er sich auf jeden Fall im Ödland noch gut gehalten, ne? Ja,
definitiv. Ja, genau. Wir sehen dann eben diese Trainingsmontage, ne, so ein bisschen. Wir sehen, wie die beiden bonden und dann am Schluss entdeckt eben ein anderer Wissenschaftler Dogmeat in seinem geheimen Versteck und löst den Alarm aus. Und unser Wissenschaftler will seinen Kollegen abhalten davon, wird dann umgeschubst. Dogmeat schützt dann eben quasi sein Herrchen und tötet diesen Wissenschaftler, der den Alarm gedrückt hat, woraufhin die beiden sehr schnell flüchten müssen. Zum Glück hat er sich vorher schon, also er war anscheinend schon darauf vorbereitet, noch selber irgendetwas in den Hals eingepflanzt, was für die Story später natürlich noch sehr wichtig wird. Und also der Wissenschaftler, nicht Dogmeat. Und dann fliehen die beiden recht überstürzt aus der Basis. Da fährt dann am Ende nochmal so ein Geschützturm hoch, den wir auch aus Fallout 4 kennen. Und dann ist quasi die Geschichte, die Entstehungsgeschichte von Dogmeat auch schon abgeschlossen. Fand ich eine sehr schöne Sequenz.
Was das aber auch für eine super weirde Szene ist, wo er mit dem Hund
quasi beschossen wird,
im Außenbereich ist, an diesem Geschützturm vorbeiläuft und dieser Geschützturm eine viel schlechtere Präzision als die Stormtrooper in Star Wars haben. Also da sind ja vielleicht 2 Meter Trennlinie zwischen denen und der trifft ja gar nichts. Also ja. Das ist so eine der vielen Szenen, die ich so ein bisschen funktional und lächerlich finde. Also das ist, oh wei. Also kein Wunder, dass die Enklave verschissen hat, aber das war schon echt eine sehr putzige Szene.
Es sieht wirklich so aus, als wäre das Geschützturm so dieses riesige Gatling-Ding, das irgendwie, weiß ich nicht wie viel, 100 Schuss pro Sekunde rausschießt, ungefähr einen Meter von den beiden entfernt wäre und die laufen halt wirklich ungelogen mindestens 1-2 Sekunden in Echtzeit noch vor dem weg und wirklich um ihn rum wird alles durchlöchert und zerfetzt und er rennt ja auch so langsam mit dem Hund, ne? Es ist ja wirklich, da merkt man vielleicht, so dass er broken. Doch schon ein bisschen älter ist, ja genau. Das ist eine sehr weirde Szene.
Das Wettsystem dieses Geschütz ist super, super verbuggt.
Ja.
Hätte nur noch der mysteriöse Fremde helfen müssen. Das wäre sehr lustig gewesen, wäre die Serie schon zu Ende.
Ja, ist schon sehr lustig. Ja, genau. Gut. Dann wechselt die Szene auf Lucy, die quasi das Ödland durchstreift. Das fand ich eigentlich ganz schön, weil am Anfang sieht so aus, als würde sie am Strand entlang laufen und dann zoomt die Kamera weiter raus und der Strand hört und hört und hört nicht auf. Ne, da ist so das Meer und dann nicht enden wollender Sand und dann liegen eben auch so gestrandete Schiffswracks im Sand und so weiter und so fort. Das fand ich eine schöne Darstellung, weil man muss ja auch wirklich im Hinterkopf behalten, dass das der erste Kontakt für viele zum Fallout-Universum ist. Das ist für uns natürlich vollkommen klar, wie das Ödland aussieht, aber das finde ich nochmal eine Szene, die das sehr schön verdeutlicht für Leute, die da noch nicht so drin stecken, wie Tod einfach absolut alles ist. Wobei ja nicht ganz alles, ne, da kommen wir auch noch hin, aber ja.
Das ist mich genau an der Stelle wundert, wenn wir gleich mal über Philly reden, was so die Naturgesetze irgendwie und wie durcheinander das eigentlich alles ist. Aber was so diese Wüstenshots angehen, ich finde es immer ganz cool, es gibt manchmal so sehr penetranten Fanservice in der Serie. Es gibt aber manchmal einfach auch sehr subtilen Fanservice, dass man tatsächlich Szenen sieht, die eigentlich Spielszenen imitieren, ohne dass man es wirklich direkt merkt. Wenn sie halt diese Gebäude durchforstet und auch die Leichen untersucht und vielleicht überlegt, ob sie was mitnimmt. Ich hatte auch diese Loot-Perspektive. Ich hatte nämlich überlegt, ja, guck doch mal bitte in den Schreibtisch, vielleicht sind da Kronkorken drin oder vielleicht findest du noch ein Redaway irgendwo. Aber das ist auch so eine Szene, die ist super subtil und ich finde sie großartig, weil genau so funktioniert Erkunden in Fallout-Spielen. Also ganz, ganz toll, ja.
Ja, da liegt ja auch, als sie das Gebäude dann von dieser toten Familie betritt, im Sand, so ganz stark im Fokus der Kamera ein Ventilator und sie geht im Hintergrund vorbei. Und ich glaube, jeder, der Fallout 4 gespielt hat, vor allem mit Loot-Fokus, hat sofort diesen Impuls von, oh, da sind Schrauben drin, das nehme ich mit. Also Ventilatoren sind ja sehr wertvolle Loot-Items. Das passt eben auch sehr gut in diese Szene, wo sie diese Ruine durchsucht. Die Ruine ist auch wieder, wie viele Szenen, super detailliert eingerichtet. Da hängen halt wirklich auch Bilder an der Wand, die 1:1 so in Fallout 4 sind oder leicht abgeändert. Und ja, das sind schon alles super detaillierte, schöne Kulissen, die da gebaut wurden. Das ist schon wirklich toll. Da merkt man auch wieder, wie wichtig und wie schön das ist, dass die Serie so sehr auf praktische Effekte setzt und möglichst wenig mit CGI, mit Computer macht. Davon profitiert die schon stark.
Ja, definitiv, definitiv.
Genau, in dem Haus findet sie ja dann eben noch eine skelettierte Familie samt Baby, und findet da auch die Suizidkapseln Plan D von Vault Tech, quasi die Alternative zu einem Platz in den Vaults, wenn man so will. Ein schneller und schmerzloser Tod passt eben sehr gut in das morbide Fallout-Universum.
Hat das Lore-Hintergrund? Ich würde ja aus dem Bauch raus tippen, nicht.
Nee, das ist tatsächlich neu. Das Item kennen wir bisher noch nicht.
Was die nicht alles an Produkten haben, ne? Richtig gut.
Ja. Ja, aber das ist im Fallout-Universum ja wirklich so, dass Vault-Tec super viele Divisionen hat, die im Grunde wirklich alles hergestellt haben, sogar Einbauküchen. Also, das ist schon alles noch im Rahmen der Lore. Ja.
Ich muss sagen, was ich cool fand, du hast ja diese Untersuchungsszene oder Erkundungsszene und die Szene danach finde ich sogar noch besser, wenn sie nämlich auf diesen halbnackten Mann an einer Hütte trifft, der auf einen Boiler einschlägt und es ist in dieser Szene so viel drin. Also dass dieser Kontakt, ne, sie trifft auf die Oberwelt, die von der Unterwelt, sie ist zivilisiert, er ist alles andere als zivilisiert und das schwingt auch von vornherein, glaube ich, in der allerersten Frage mit, ob sie nicht Wasser für ihn hätte. Und das ist auch so eine typische NPC-Event, den man in Fallout-Spielen triggern kann, dass halt irgendein NPC halt Wasser möchte. Und wenn man es dem gibt, kriegt man gutes Karma. Und ich jedes Mal frage ich mich, wie oft kann ich dir jetzt Wasser geben? Kriege ich dann damit immer gutes Karma? Und wie viel Sinn hat das eigentlich? Aber ich bin ja eine gute Seele, deswegen habe ich immer Wasser dabei. Aber ich finde es großartig, dass auch das hier wieder subtil eingearbeitet ist.
Das ist auch eine sehr witzige Szene, weil sie eben mit ihrem Bildungsgrad und aus dieser Vault kommt, relativ naiv auch. Und dieser Ödlandbewohner ist halt wirklich einfach komplett fertig, komplett durch. Ist halt auch komplett verwirrt und kann anscheinend auch nicht klar denken oder so. Und redet drüber, dass er sagt, egal wie viel Sand er in seinen Wasseraufbereiter wirft, es kommt einfach kein Wasser raus. Ja. Und genau. Ja, das ist schon ziemlich witzig. Finde ich auch sehr schön.
Mal lesen, ne? Aber ich frage mich bei ganz vielen Charakteren, die wir begegnen, wenn die so nicht vorbereitet sind. Und man wirft Lucy immer vor, sie sei nicht vorbereitet. Aber die sind ja auch alles andere als vorbereitet. Die haben ja nicht mal Ausrüstung im Vergleich zu ihr. Du kannst mir nicht erzählen, dass er seit Wochen in diesem Haus lebt. Der muss da vielleicht seit 2 Tagen oder seit Stunden erst drin sein, weil, tut mir leid, der würde doch sofort sterben.
Ja, das ist ein bisschen weird immer in der Fallout-Welt, auch in den Fallout-Spielen. Da gibt's immer irgendwelche kleinen, unbewaffneten Farmen irgendwo im Nirgendwo, wo 5 Leute leben und direkt nebenan sind irgendwie krasse Supermutanten und was weiß ich was. Das ist schon alles ein bisschen weird immer. Aber naja, genau. Es wirkt zumindest so, als ob er hier schon sehr lange leben würde und bis vor kurzem auch noch mit Familie. Er erzählt ja dann auch, dass im Grunde alle gestorben sind und dass er der Letzte ist, der übrig geblieben ist. Vielleicht hat er so lange überleben können, aber genau, jetzt ist nicht mehr viel übrig.
Fragen, die Serie. Die Serie ist immer ganz, eigentlich finde ich mal genau dann gut, wenn sie keine Fragen beantwortet. Es wird erst schlimm, wenn sie Fragen beantwortet. Aber dieses gesamte Gespräch, so vom Kolorit, ne, wie er redet, wie sie auf ihn reagiert und dass er dann von Philly erzählt und in Philly sind halt viele seiner Verwandten gestorben. Und das mag ich an Fallout, dass es ja gleichzeitig dieses postapokalyptisch, aber auch gleichzeitig dieses Western-Feeling hat, ne, so eine richtig unzivilisierte, raue Gegend, in der es jederzeit zu Konflikten kommen kann. Und ach, Philly ist mir schon allein von den Gerüchten, die man darüber hört, schon direkt sympathisch.
Ja, das ist schon sehr cool. Nach der Erkundungsszene wechselt ja dann direkt in die Lagerfeuerszene, in der Lucy und der Wissenschaftler und Dogmeat auch zum ersten Mal aufeinandertreffen. Und Lucy macht sich eben Feuer und legt sich hin und dann wacht sie nachts auf, weil sie komische Geräusche hört, Knurren hört und dann sitzt eben Dogmeat vor ihr und man könnte erst für eine Sekunde meinen, dass der ihr gegenüber aggressiv wäre und sie vielleicht sogar angreifen will, aber er stürmt dann an ihr vorbei und tötet eine Red Roach, eine wie heißen die im Deutschen?
Kakerlake.
Ja, eine Red Kakerlake, genau. Also einfach eine groß mutierte Riesenkakerlake und der Wissenschaftler sagt dann zu ihr so, hey, du solltest nachts echt kein Feuer machen, das ist ziemlich gefährlich, geh lieber zurück in deine Vault, du bist diesem Ödland hier nicht gewachsen. Und das ist basically die ganze Interaktion, die wir hier finden, die wir hier kriegen.
Ich hatte mich gefragt, wie wahrscheinlich es ist, dass die aufeinandertreffen, aber da er ja auch nach Philly geht, ist es nicht so unwahrscheinlich.
Ja, vor allem, weil sie halt nachts... Weil sie halt nachts ein Feuer angemacht hat. Ne? Insofern kann man schon sagen, dass sie halt so eine Beacon einfach war.
Ich finde es trotzdem so, was die Wegfindung angeht, weil auch Shady Sands später vorkommt, ne, und wie viel Meter hinterlassen sie legen diese Figuren eigentlich zurück. Ich kann die Karte nicht richtig fühlen. Manchmal können die Figuren echt viele, viele Kilometer plötzlich springen und so. Also die Welt ist ziemlich klein, ne? wie klein die Welt doch ist, denke ich mir mal bei Fallout.
Aber die bewegen sich tatsächlich im Grunde nur in den Ruinen von L.A. und der direkten Umgebung. Die kommen gar nicht so viel rum, wie es manchmal wirkt. Die sind halt immer zu Fuß unterwegs, da braucht man halt ein bisschen. Aber das ist tatsächlich ein relativ kleines Gebiet, in dem die gesamte Serie spielt. Wenn ich das alles richtig zusammengewürfelt habe.
Aber wenn Shady Sands ja eher bei San Francisco liegen soll, dann haben sie Shady Sands entweder komplett falsch platziert oder wie gesagt, die können halt mal einmal Schnellreise drücken.
Ja, das ist auch definitiv so. Die haben Shady Sands in der Serie sehr falsch platziert. Die haben das. Es ist ja, man muss fairerweise sagen, ne, Shady Sands wird auch in Fallout 1 und 2 leicht verschoben, damit das jeweils sich noch auf den beiden Karten befinden kann, aber nur um kleine Bereiche, und für die Fallout-Serie haben sie es halt dann ordentlich nach Nordwesten runtergeschoben. Das ist schon ein bisschen sehr weird, ja. Aber also muss so
Shady
sein.
Shady Sands ins Inventar aufgenommen, ein bisschen gereist und dann wieder hingelegt, ne?
Genau.
Genau so hat das funktioniert.
Ja, wahrscheinlich. Ja, genau. Jo. In der nächsten Szene kommen wir dann wieder zurück zu Maximus, der ja quasi jetzt in der ersten Folge, haben wir es ja mitbekommen, zum neuen Squire geworden ist, der jetzt dem Ritter Titus dient und der jetzt gemeinsam mit dem in seinem Wordy Bird sitzt. Und da gibt's so eine Szene, die hat mich ehrlich gesagt einfach nur verwirrt und ich habe lange nicht verstanden, was mir die Szene eigentlich sagen wollte, weil irgendwie reden die so miteinander und Maximus möchte so ein Gespräch anfangen über die Powerrüstung und Titus ist sehr schmallippig und dann nimmt er quasi so ein Rüstungsteil zwischen seinen Beinen ab und wirft es Maximus hin, dass er es sauber machen soll, und als Maximus ihm das dann wieder anlegen will, hält er ihn so fest und ich habe nicht verstanden, soll das jetzt irgendwie eine sexuelle Tension sein zwischen den beiden oder soll das irgendwie demütigend sein oder was soll ich mit der Szene jetzt eigentlich anfangen?
Es ist halt ein Unterleibsteil und ich glaube, er durfte es ihm einfach nicht anlegen. Es wäre eine Intimitätsüberschreitung gewesen. Ich habe nur trotzdem die Frage, was genau ist mit dieser Platte? Also sammelt sich da Schweiß oder was genau muss da geputzt werden? Also sie soll den Schritt bedecken. Und klar, würde ich auch nicht jemanden einfach dieses Schrittteil wieder ansetzen lassen. Aber die Szene fand ich auch super weird.
Ja, ich hab's nicht verstanden. Also, falls die irgendwas sagen wollte, ich hab's nicht wirklich verstanden. Es gibt dann in zukünftigen Folgen nochmal eine Szene, wo Maximus das genauso mit jemand anderem macht. Und da habe ich mir gedacht, ja, wahrscheinlich ist das so ein Power-Move irgendwie, so eine Demütigung, so von wegen, mach das sauber, wo mein Gemächt sitzt, so ungefähr.
Ne? Das ist so ein bisschen ne, wie dieser Latrinendienst, den er halt nicht machen wollte. Ne? Und deswegen, das ist so das Element, das sich so durchzieht. Ne? Und ich finde diese Arbeitsklima zwischen Rittern und Knappen wirklich sehr bedenklich, ja.
Ja, mindestens, auf jeden Fall. Genau, der Ritter Titus sagt dann so, hey, mir ist jetzt langweilig, wir steigen jetzt ein bisschen früher aus und gehen zu Fuß weiter. Und das machen die dann auch. Und da landen die dann eben in sehr waldigem Gebiet, das für die Fallout-Welt eben relativ ungewöhnlich ist. Unheard of, aber schon relativ ungewöhnlich. Vor allem, weil das erstreckt sich, man sieht dann auf so Kamerafahrten ja wirklich über Kilometer, über riesige Gebirge.
Ja, und deswegen, da ist sie dann wieder, also dafür, dass sie eigentlich so konsequent ist, ist sie dann manchmal so verpeilt inkonsequent, weil ja, es gibt natürlich die Experimente in Vaults, um Pflanzen wieder zu erschließen. Es gibt auch kleinere Wälder. Das spielt ja auch timeline-technisch relativ spät, aber trotzdem ist es für mich so immer, es fühlt sich so an, als ob wir jetzt komplett den Planeten gewechselt hätten. Das werden wir nämlich gleich auch bei Philly auch merken, weil da auch einfach gesunde Bäume stehen und das beißt sich bei mir im Kopf halt mit einer postapokalyptischen Welt.
Ja, es ist ein anderer Stil. Ich meine, Fallout 76 hat das gemacht, wo man so ein bisschen damit erklären kann, dass das sehr nah nach dem Fall der Bomben spielt. Da hat sich vielleicht die radioaktive Verseuchung noch nicht so weit verbreitet. Und auch in Fallout New Vegas oder so sehen wir Gebiete, wo so ein paar Tannen noch rumstehen an den Gebirgsspitzen und so. Aber da hat ja auch Mr. House im Grunde das Einschlagen der meisten Atombomben verhindert vor dem Krieg. Das war halt schon immer eine Wüste, die Mojave-Wüste. Insofern, ja, na, schwer einzuordnen irgendwie an der Stelle. Genau. Ja, dann haben wir auch in dem Wald zufälligerweise ganz in der Nähe noch eine Szene, wo Dogmeat und der Enklave-Wissenschaftler ganz kurz von der Höhle Rast machen und da packt der Wissenschaftler so seine Brotzeit aus. Und da habe ich mir auch gedacht, der ist schon sehr unvorsichtig. Direkt
so viel zum Thema, ne? So viel zum Thema Lucy Ratschläge geben. Ja,
genau,
geben, ne?
Genau. Lucy gerade noch wegen dem offenen Feuer nachschimpfen. Und dann setzt er sich vor so einer Höhle mitten im Wald hin und rundherum sind offensichtlich überall Tierknochen. Und erst als Dogmeat aus der Höhle eine abgetrennte menschliche Hand holt, denkt er sich so, okay, ist vielleicht wirklich keine gute Idee. Aber das Interessante ist, dass direkt in der darauffolgenden Szene Titus und Maximus an diese Höhle kommen. Die beiden, Dogmeat und der Wissenschaftler, sind schon weg. Und die Dose Dosenfleisch, die sich der Wissenschaftler gerade noch aufgemacht hat, ist leer. Also ist er dann da sitzen geblieben und hat das noch aufgegessen, bevor die geflohen sind?
Ich sag ja, sie ist manchmal so unglaublich verpeilt. Vor allem, ne, auch wieder, das wirft sehr viele Fragen auf. Anscheinend ist diese Welt halt super klein, weil ja, also alle Ritter, alle Bruderschaftsmitglieder haben ja ein gewisses Gebiet zugeteilt bekommen, in dem sie nach dem Wissenschaftler suchen. Und bei der erstbesten Gelegenheit, wenn der Titus oder Maximus, beziehungsweise, wie heißt der, genau, Titus gerade rausspringen, natürlich treffen die sofort auf den Wissenschaftler. Also wie gesagt, man kann mir nicht erklären, wie klein diese Open World doch eigentlich ist, ne? Also es ist so super weird.
Ja, die haben mal vielleicht ihren Glückswert alle auf 10 geskillt oder so.
Es ist faszinierend, wie oft wir das reparieren müssen.
Das ist ja auch mit dieser Dose Cam, wie das heißt, also dieses Dosenfleisch aus der Vorkriegszeit, ist ja auch nochmal interessant, weil der Wissenschaftler zieht ja quasi seinen Mantel aus, weil ihm anscheinend warm ist, und dann kommen Maximus und Titus dahin und Maximus sagt dann so, oh, guck mal hier, und zeigt auf den Mantel vom Wissenschaftler, hier war ein Wissenschaftler, und dann hebt er die Dose von dem Fleisch aus und sagt, und ein Hund. Aber das ist kein Hundefutter, was der da hatte. Das ist Vorkriegsdosenfleisch. Die Connection, die er da zum Hund macht, ne? Das ist alles um diese Dose Cam rum ist weird in dieser Szene.
Ich hatte gar nicht gedacht, dass die Dose alles ruiniert. Okay, interessant. Aber ja, ne, also du weißt ja nicht, was die in den Bruderschaftsunterricht lernen, ne? Deswegen.
Das stimmt, ja.
Es wirkt wirklich so, als ob das Drehbuch ihm echt ein paar Hinweise hingelegt hätte, damit er schneller an sein Ziel kommt.
Ja. Genau. Und aus irgendeinem Grund beschließen die beiden dann, die Höhle zu erkunden. Ich denke mal, weil sie gucken wollen, ob der Wissenschaftler gefressen wurde, ne, damit sie seine Überreste bergen können. I guess, das macht schon Sinn. Aber Titus stellt sich sehr schnell nicht als dieser strahlende Ritter heraus, den Maximus in ihm gesehen hat, sondern er wirkt ein bisschen zurückhaltend, ein bisschen shady und sagt so, hey Maximus, geh du mal vor. Und seine Einwände von wegen, aber ich habe keine Rüstung an, ich bin schutzlos gegen das, was da drin ist, kommt nur sowas wie, ja, so eine Rüstung muss man sich mit Mut verdienen und jetzt geh mal vor.
Eine mutige Handlung, das ist,
genau.
Ich habe das erste Mal, habe ich tatsächlich, das finde ich total interessant, wie anonym diese Rüstung jemanden macht, aber das habe ich das erste Mal an Titus schon gezweifelt, als er einfach nur fuck gesagt hat. Und das sagt er in der darauffolgenden Szene ziemlich oft und dadurch habe ich immer mehr Respekt von ihm verloren, also dass er die Situation erstens nicht einschätzen kann und dass der dafür überhaupt nicht ausgebildet ist.
Ja, genau. Die werden dann auch sehr schnell von einem Yaogwai angegriffen, so einem radioaktiv verstrahlten Bär aus der Fallout-Welt. Und man sieht, dass Titus vor allem mit der Situation vollkommen überfordert ist.
Ja, super.
Und es geht dann eben sehr schnell, dass dieser Ritter, der eben als sehr cool und sehr mächtig und sehr fähig irgendwie wirkend dargestellt wird aus der ersten Folge, verliert hier sehr schnell irgendwie seine Autorität und seinen Glanz. Und stellt sich raus, dass er einfach auch nur irgend so ein Feigling ist. Und man merkt dann auch, dass Maximus sehr schockiert ist darüber, was er da sieht. Und er greift auch im ersten Moment gar nicht ein, sondern will im Grunde, so wirkt es auf mich zumindest, zusehen, wo das Ganze hinläuft und sehen, wie tief dieser Titus jetzt noch sinkt in seiner Rüstung, in der er doch eigentlich so ziemlich unverwundbar ist gegen die Angriffe von so einem wilden Tier.
Vor allem, letztendlich muss er gegen das Tier ja nicht mehr viel ausführen, weil er schießt es ja ganz einfach. Deswegen weiß ich ehrlich gesagt nicht, warum Titus von so einem Jaguar überfordert war. Also man merkt schon ein bisschen in der Szene, eigentlich sind hier die Rollen komplett falsch besetzt, bis dann die Korrektur halt stattfindet.
Ja, genau. Ich finde an der Szene übrigens auch wieder sehr schön, dass in vielen Szenen, natürlich nicht in allen, aber in vielen Szenen auch wieder dieser Jaguar eine animatronische Puppe ist, gerade wenn er irgendwo reinbeißt oder sowas. Und man sieht hier, finde ich, sehr stark die Unterschiede zwischen der CGI Darstellung und der Puppendarstellung, die dann wieder sehr schön ist. Aber ja, auf jeden Fall, genau. Im Endeffekt erschießt dann eben Maximus diesen radioaktiven Bären und rettet Titus. Der liegt dann schwer verwundet am Boden und lässt sich den Helm abnehmen und fängt dann an, Maximus zu beschimpfen und sagt ihm, dass er schuld an dem allen ist und er wird erhängt und er hat seine Pflichten nicht erfüllt. Und Maximus wird immer langsamer auf der Suche nach dem Stimpack, das er eigentlich aus dem Rucksack holen wollte, um Titus zu retten.
Ich finde es so interessant, weil ursprünglich hätte man ihn ja hinrichten sollen, weil er angeblich oder anscheinend seinem Kollegen ein Messer in den Stiefel gesteckt hat. Dann hat er das aber richtig begründet, dass er nur von Nutzen sein möchte für die Bruderschaft. Das war dann cool für die Bruderschaft. Und auch wenn Titus in dieser Form, wenn es in irgendeiner Weise aufgezeichnet worden wäre, hätte die Bruderschaft den auch gekündigt. Also an sich zeigt Maximus nur, wie General überholt werden muss, wie General überholt werden diese Community werden muss. Deswegen an sich finde ich den Mann ganz gut.
Ja, ich finde, es zeigt sich in der Szene schon aber auch so diese
kalkulierte Lust auf Hinterhältige.
Macht. Ja, er hat so ein Streben nach Macht. Er will einfach mächtig sein. Ne? Er war der immer verprügelt wird. Er war immer der ganz unten in der Rangordnung, in der Pickordnung. Und jetzt will er diese Macht haben, die andere über ihn hatten, sein ganzes Leben lang. Und im Grunde, dadurch, dass Titus diese Autoritätsmacht verloren hat, lässt er ihn jetzt sterben. Er guckt jetzt zu, wie er stirbt. Also so viel wir wissen, bringt er ihn nicht aktiv um, aber er lässt ihn sterben, damit er seine Rüstung nehmen kann und damit er quasi seinen Platz einnimmt. Und das sieht man, finde ich, auch noch sehr gut dann in den kommenden Folgen mit seinem Ersatzknappen, der ihm dann zugewiesen wird, wie er eben auch dem behandelt und wie er eben da auch auskostet und ausnutzt, dass er jetzt endlich Macht über jemand anderen hat.
Ich finde Maximus als Figur finde ich ultra interessant. Also woher er kommt, was der für Ziele verfolgt, wie er sich denn letztendlich dann entwickelt, beziehungsweise nicht unbedingt wie er sich entwickelt, sondern wie er eigentlich so sein Inneres rauslässt, was schon immer da war. Und auch hier, das kann man wieder interpretieren, wie man möchte, ist das eigentlich auch ein subtiler Seitenhieb, weil wir kennen das alle aus Fallout-Spielen. Wenn wir irgendeine wichtige Rüstung oder irgendeine wichtige Waffe haben wollen, dann speichern wir vorher ab und dann schauen wir, ob wir der Figur, die wir sehen, ob wir die das klauen können oder ob wir die umbringen können. Deswegen, auch das kann ich so. Maximus ist uns Fallout-SpielerInnen so ähnlich. Also ich habe mich super gut in dieser Figur wiedergefunden.
Ja, ja, genau, das stimmt. Ja, das ist schon gut. Ja, nee, ich finde aber Maximus auch tatsächlich gerade in den ersten Folgen, aber auch über die Serien weg, die interessanteste Figur überhaupt. Weil eben am meisten wirklich auf seine Psyche eingegangen wird. Ne, über den Ghoul erfahren wir sehr viel in der Vergangenheit und in der Zukunft und wie sich der Charakter entwickelt hat, da steckt schon noch viel drin. Aber Maximus ist für mich so vom Innenleben her der komplexeste oder der interessanteste Charakter.
Ich finde aber auch, beim Ghoul kriegst du so viele Rückblenden, die letztendlich redundant sind, irgendwie nichts Neues erzählen. Also ja, der ist irgendwie desillusioniert und so, aber an sich, was du von der Geschichte hörst, dass der im Krieg war, da hätte man rückblendentechnisch so viel mehr über diesen Mann zeigen können. Ich finde es total interessant, dass der Ghoul nur durch seine Szenen interessant ist, aber nicht wirklich durch seine Persönlichkeit. Also dass der halt immer mal einen floppen Spruch drückt. Und deswegen ist der Ghoul auch mein Highlight in dieser Folge und lässt danach in den Folgen auch super stark nach, während Maximus immer ein kleiner Showstehler ist.
Ja, der Ghoul ist irgendwie, weiß ich nicht, die wollten halt sehr stark, und das merkt man eben auch an dem Ghoul sehr stark, die wollten sehr stark unbedingt diesen Fall von einem von diesem Helden darstellen, ne? Wie in seinem Film, den er dann auch dreht, wo er selber sagt, so, hey, muss ich den jetzt unbedingt erschießen? Das passt nicht zu meiner Figur, warum sperre ich den nicht ein? Und dann sagt der Regisseur so, nee, die Leute wollen sehen, wie der Held quasi fällt und wie der selber zum Mörder wird. Und die Entwicklung haben wir halt einmal im Großen, von dem idealistischen Vorkriegskerl zu dem Ghoul dann danach und einmal im Kleinen auch in den Rückblenden vom treuen Patrioten hin zum antikapitalistischen Kommunisten, so ungefähr.
Ja, ich finde, da werden so viele Szenen übersprungen und letztendlich haben wir nur Anfang und Ende und alles dazwischen fehlt irgendwie, weil ganz ehrlich, das sind ja 200 Jahre und klar erwarte ich nicht, dass die ganzen 200 Jahre gezeigt werden, aber ich bräuchte schon irgendwie so Szenen dazwischen, um diese Figur zu erfassen, weil von uns wird halt vorausgesetzt, ja, und jetzt sind 200 Jahre vergangen und jetzt ist er so. Das ist für mich keine Personenentwicklung, während bei Maximus verfolgst du ja einen viel kleineren Zeitstrahl, ne, von seinem Camp bis hin, dass er die Powerrüstung hat. Das ist natürlich nachvollziehbar. Deswegen, ja.
Ja, genau.
Wollen wir zu Philly gehen? Das, was nämlich faszinierend an dieser, ich spare die gar nicht so viel Zeit, bis nämlich tatsächlich alle Figuren sogar tatsächlich schon in Philly aufeinandertreffen. Ich hätte nämlich von der Erwartung her gedacht, dass das viel später passiert und war umso überraschter, dass alle drei Schicksale sich zeitnah treffen.
Ja, es gibt noch so diese kurze Szene, wo irgendwie Maximus erstmal seine Powerrüstung testet, ne, seine neuen Kräfte, die er hat, und dann auf diese zwei Männer stößt, die sich prügeln. Und er geht dann eben auch auf den mutmaßlichen Aggressor in dieser Konfrontation los und packt den. Und da sieht man eben auch, dass er nicht nur seine Macht ausnutzt, sondern dass er auch so dieser rechtschaffende Held sein will, der jetzt hier für Recht und Ordnung sorgt.
Aber auch das war wieder so eine typische NPC, so ein typisches NPC-Event, was total auch einem in Dings passieren hätte, weil er hat dann erzählt, dass der Typ halt seine Hühner ficken penetrieren wollte und ja, genau. Ich fand Maximus Reaktion darauf, okay, mir wäre dazu auch nicht mehr eingefallen, aber ja, schön, dass er das gelöst hat, ohne jemanden umzubringen. Du bist gemutet oder ich höre dich nicht mehr? Sebastian?
So, ich habe versehentlich mein Kopfhörerkabel rausgezogen, deswegen habe ich dich nicht mehr gehört, aber jetzt höre ich dich wieder. Okay, genau.
Genau, wir waren mit dem komischen Hühnermenschen durch.
Genau. Ja, dann geht's weiter nach Philly. Das ist jetzt so der Punkt, in dem sich unsere Hauptfiguren zum ersten Mal alle treffen. Ne? Hier führen alle Wege zusammen. Hier begleiten wir erstmal Lucy mit in die Stadt, was ja auch ein bisschen Sinn macht, weil Lucy hat so ein bisschen unsere Perspektive von denen die Welt hier total fremd ist und die damit nichts anfangen können. Das ist im Grunde so ein bisschen unsere Hauptbezugsperson und Projektionsfläche in diese Welt. Mhm. Und man sieht dann eben auch, wie sie in Richtung Philly auf irgendwelche Personen trifft und möchte sich vorstellen und möchte höflich sein, aber die ignorieren sie einfach. Sie kommt überhaupt nicht klar mit den mit der Kultur im Grunde, auf die sie da trifft. Irgend so ein Händler bietet ihr Geckos an und als sie die ablehnt und sagt, nee, aber ich bräuchte Informationen, wird sie einfach komplett ignoriert. Und ihr ist das alles sehr fremd. Aber sie bleibt irgendwie trotzdem immer so leicht verunsichert, aber doch optimistisch.
Wie sie das in ihrer lieben Vault gelernt hat, ne?
Genau.
Aber es überschlägt sich an Details. Es ist so großartig. Man sieht Brahmins, man sieht HändlerInnen. Das hat gleich auch diesen Megaton-Flair, wobei Megaton nicht so grün ist, das ist dann eher schon so ein bisschen dschungelbaumartig. Also ich kann Philly vom Außengelände her nicht einschätzen. So im inneren Kreis wird es dann wieder sehr Megaton-lastig. Ich habe aber auch bei dem Saloon-Schild auch richtige Sunny Springs-Vibes aus Fallout New Vegas. Aber das ist eine schöne Hommage an Orte. Es ist selbst Philly, wenn Philly kein Lore-Ort ist, erkennt man doch, dass er auf jeden Fall in die Architektur von Fallout-Städten reinpasst.
Ja, es ist wirklich, es ist in manchen Bereichen schon fast ein bisschen zu viel Megaton, dass es schon fast ein bisschen bescheuert wird, weil sogar wirklich diese Flugzeugkuppel, die da so übersteht, also so der Eröffnungsshot, wenn sie durch diesen Tunnel durchgeht und dann so man die Skyline so ein bisschen von Philly sieht, wenn man das so bezeichnen will, das könnte halt fast ein schönerer Screenshot aus Fallout 3 sein, ohne den Grünfilter halt. Ja, das ist schon sehr nah dran. Das ist schon fast ein bisschen weird.
Und ich glaube, schauplatztechnisch kommt in dieser Serie, glaube ich, nicht mehr so etwas Beeindruckendes vor wie Philly. Also zumal Philly ja sogar noch mal recycelt wird als Ort. Aber das war wirklich cool. Und ich hätte echt gern viel mehr Geschäfte gesehen. Mir reicht aber auch schon definitiv dieser Laden, in den Lucy geht, um Informationen zu bekommen. Auch das ist so ein typisches Gefühl aus dem Spiel, ne, dass wir hoffen, dass der Händler auf jeden Fall genügend Kronkorken hat, damit wir unseren ganzen Schrott loswerden müssen, damit wir nicht warten müssen, bis der wieder Kronkorken hat. Ja, wir sind auch in Fallout-Spielen sehr oft bei HändlerInnen.
Ja, das stimmt. Aber der Schauplatz ist schon wirklich sehr faszinierend hier in Philly. Also, wie du schon gesagt hast, das ist wirklich so detailliert und so schön eingerichtet. Und auch wenn wir nur den einen Laden sehen, auf diesem Drehplatz, der danach gebaut wurde, würde ich echt einfach gern mal einen Tag verbringen und mir alles genau angucken. Weil das ist absolut crazy, was da alles an Details und Kleinigkeiten und Klimperzeug und natürlich eben auch sehr viel wiedererkennbares Zeug rumliegt. Das ist wirklich crazy.
Ich glaube, das war so mein, also so war es, glaube ich, so mein bisheriges Highlight auch definitiv in der Serie. Also das war auch so ein Fanservice, den du für mich nicht mehr überbieten konntest. Also Philly war ich super amüsiert, weshalb das die zweite Folge auch meine liebste Folge ist und du da natürlich auch beeinflusst bist, weil du auf Toilette musstest.
Eben, genau. Ich finde auch diese Figur in dem Laden, diese Marchun, die ist so unglaublich gut. Ich finde die absolut großartig. Ich glaube, fast meine Lieblingsfigur in der Serie. Diese Schauspielerin macht das so gut, dass die gleichzeitig super charismatisch, aber auch sehr bedrohlich wirkt. Ich habe selten so eine autoritäre, bedrohliche alte Frau gesehen, aber eben auch so sympathisch einfach. Ich mag die total gerne.
Und ich wundere mich, dass es bisher so jemanden in den Fallout-Spielen noch nicht gibt, weil es gibt ja schon viele unterschiedliche Charaktere. Manchmal ist es vielleicht ein bisschen befremdlich, dass sehr viele Figuren vom gleichen Sprecher gesprochen werden oder von der Sprecherin. Aber das ist, ich sag dir, ich hätte sie gern irgendwie als Mod, ich hätte sie auch gern in Fallout 5, weil ich finde auch, wie sie über Vault-Bewohnerinnen denkt, finde ich einfach nur großartig und wie es einfach für sie absolut lächerlich ist, wie Lucy hier herkommt. Aber ich bin super auf ihrer Seite, also ich finde das ganz, ganz toll. Also in dieser Frau steckt so viel Fallout-Vibe drin, ja.
Ja, und der Konflikt zwischen ihrer Vault-Welt und der Außenwelt wird halt hier nochmal quasi perfekt verkörpert. Das ist so ein bisschen der Höhepunkt. Ne, weil Lucy redet irgendwas von ihren Werten und in der echten Welt da draußen quasi ist das halt absolut idealistischer Blödsinn im Endeffekt. Ne, das hat halt mit der Lebensrealität der Menschen an der Oberfläche nicht mal ansatzweise was zu tun. Das sind halt irgendwie Kindergeschichten. Das ist halt alles albern.
Ach, wunderbare Szene, ja.
Ja, finde ich auch. Sehr, sehr cool. Und dann kommt es eben zur großen Konfrontation. Der Wissenschaftler trifft natürlich mit Doc mit gerade ein, als sie mehr oder weniger aus dem Laden geworfen wird, weil die Informationen über die Raider-Anführerin, die ihren Vater entführt hat, die kriegt sie natürlich nicht von dieser Ladenbesitzerin. Und als dann eben unser Wilsig eintrifft mit Dogmeat, stoßen die beiden aufeinander, haben so ein kurzes Geplänkel. Ne, es kommt zu einem kurzen Gespräch. Und wir erfahren, dass Wilsig überraschenderweise sehr viel über ihre Vault weiß. Also der hat offensichtlich Vault-Tech oder Enklaven-Insider-Informationen, vielleicht über sämtliche Vaults, vielleicht ist ihre Vault auch sehr speziell. Das wird nicht genau erklärt. Und dann steht im Hintergrund der Ghoul auf, den wir in der Szene davor schon da mit gesenktem Blick sitzen sehen haben und stellt die im Grunde, weil letztendlich sind ja alle hinter diesem Wilsig her.
Es ist auch hier die beste Szene vom Ghoul, finde ich. Das ist so eine richtige Quentin Tarantino-Szene, wenn er dann halt anfängt, nuscheln zu reden. Das ist sowieso großartig, weil er irgendwie immer so sehr nasal redet, ne, als ob er sich die Nase irgendwie zuhalten würde. Und letztendlich dann die Situation auch super schnell eskaliert. Er auch Wilsig den Fuß wegschießt, natürlich dann alle Leute um ihn herum sich mit dem Ghoul anfangen zu streiten. Er aber diese super mächtigen Waffen hat und die halt Leute alle aus dem Weg zimmert. Auch das ist eine super coole Action-Szene, ja.
Ja, im Endeffekt läuft die Szene komplett im Wet-Modus ab, weil alles ist super Zeitlupe. Und er hat halt wirklich seine Schrotflinte, aus der basically kleine Raketen schießt. Und man sieht dann auch immer, wie die Leute, auf die er schießt, quasi von dem Projektil durchlöchert werden. Und hinter ihnen zerspringen dann diese Holzvertäfelungen und kleinen Gebäude. Also das sind halt einfach irgendwelche Projektile mit unglaublicher Durchschlagskraft, die er da benutzt, um wirklich die halbe Stadt zu zerlegen. Ne, diese Marchun, diese sehr coole Ladenbesitzerin, schreit dann irgendwie noch so 1000 Kronkorken für jeden, der ihn umbringt, außer ich bringe ihn vorher um. Und dann, das motiviert so einige, aber natürlich werden alle vom Ghoul dann erschossen. Es gibt dann noch diese Szene, das ist Fallout Lore technisch wieder schwierig oder zumindest so noch nie dargestellt, ne, weil der Ghoul ja dann auch während er sich so eine Handvoll Tomaten nimmt, was ich wieder sehr lustig finde, weil das hat so ein bisschen was von diesem typischen Bethesda-Videospiel-Trope, dass man während des Kampfes schnell irgendwie ganz viel isst, um sich zu heilen. Und während er die Tomaten nimmt und die isst, wird er ein paar Mal in den Rücken geschossen und setzt sich dann hin und hat irgendwie keinerlei Schaden davon. Und da sind die Fallout-Spiele in ihrer Darstellung und in ihrer Kommunikation tatsächlich bisher immer sehr uneinig gewesen, weil einerseits können Ghule extreme Schäden an ihrem Körper überleben und wirklich ganze Körperteile und Teile ihres Torsos und scheinbar lebenswichtige Organe verlieren und leben trotzdem weiter. Trotzdem kann man sie halt einfach erschießen, ne, in den Spielen. Da ist sich das Spiel selber nicht so ganz einig, wie jetzt Ghule genau funktionieren. In der Serie wird es definitiv so dargestellt, als würden Ghule nicht nur nicht oder sehr langsam altern, sondern man müsste ihnen schon auch sehr massiven Schaden zufügen, damit sie sterben.
Vor allem, weil ja auch zum Beispiel der Tranquilizer von Lucy bei ihm nicht funktioniert, weil er sagte, glaube ich, zu ihr, wenn er schon so voller Drogen gepumpt ist, braucht sie nicht zu glauben, dass so wenig irgendwas ihm anhaben könnte. Und ich liebe die Szene einfach, wo er halt Deckung sucht und dann der Person neben sich eine Tomate anbieten möchte, aber gleichzeitig sehe ich, denke, nee, du hast ein Loch im Hals, dir biete ich keine Tomate an. Das ist auch mit Abstand einer meiner liebsten Ghoul-Szenen. Nee, ich finde die Szene auch vor allem vom Eskalationsgrad her hätte ich das gar nicht gedacht. Also ich hätte wirklich gedacht, dass sie das jetzt irgendwie super friedlich, weiß ich nicht, diplomatisch auflösen. Aber das ist auch eine der großen Stärken dieser Serie, dass sie doch schon sehr eine hohe Eskalationsspirale hat und auch schön unvorhersehbar bleibt.
Nachdem dann der Ghoul im Grunde die halbe Stadt erschossen hat, will er sich dann im Grunde seine Beute holen, aber dann tritt Lucy ihm nochmal entgegen. Die war schon drinnen im Laden und hat irgendwie in den Gästelisten, in den Handelslisten Büchern sich irgendwie umgesehen, weil sie da Informationen suchen wollte und auch gefunden hat tatsächlich. Aber anstatt abzuhauen, ne, ihre Vault-Ideologie bringt sie dann dazu, dass sie sagt, nee, okay, sie muss jetzt hier den rechtschaffenden Weg gehen und stellt sich den Ghoul in den Weg, um diesen Wissenschaftler zu retten. Und das ist eben auch eine sehr schöne Szene. Du hast das ja schon gesagt mit dem Tranquilizer. Da hält sie eben auch dann so ihre Rede von wegen so.
Die Rede, ja. Oh, toll.
Genau, dass sie jetzt natürlich seine Motive nicht kennt und dass sie auch nicht voreilig jetzt hier schlussfolgern will. Aber dass er jetzt hier gerade als Aggressor wirkt und wenn er jetzt tatsächlich auch gegen sie vorgehen würde, dann müsse sie davon ausgehen, dass er tatsächlich hier unrechtmäßig irgendwie handle und so weiter und so fort.
Sein Blick währenddessen die gesamte Zeit, es ist so großartig, ne? What? Es ist so gut. Ja. Aber letztendlich ist es ja auch hier Deus Ex Machina, weil letztendlich hätte die gegen den nicht viel ausrichten können und damit kommt nämlich Person 3 ins Spiel, das ist nämlich Maximus, der als Retter der Welt auftritt und sich dann den Ghoul stellt.
Genau, nachdem eben natürlich auch Dogmeat noch den Wissenschaftler retten will und dann aber vom Ghoul erstochen wird.
Heftige Szene. Kommt dann eben auch, hatte ich auch nicht mit gerechnet. Lösen sie natürlich hinten raus gut auf. Ich weiß manchmal, moraltechnisch kann ich diesen Ghoul nicht einschätzen. Aber das war auch wieder so, die Szene war echt gut, weil da sehr viel Unvorhergesehenes passiert.
Ja. Ich finde, hier hätte eigentlich der mysteriöse Fremde auftauchen müssen, dann wäre es perfekt gewesen. Aber stattdessen kommt halt als Deus Ex Machina eben Maximus mit seiner neuen Power-Rüstung, die er eben gestohlen hat, und benutzt so ein neues Ärmel-Chatpack, um einen coolen Auftritt hinzulegen, und sagt eben so von wegen, hey Ghoul, du musst jetzt hier mal abhauen, weil die stehen hier unter meinem Schutz. Und dann kommt es eben zu einer Konfrontation zwischen dem Ghoul und Maximus. Und Lucy ist natürlich sofort total begeistert von diesem rechtschaffenden Ritter, der ihr hier zur Seite steht.
Aber das ist auch sowas, da haben die auch nicht gespart an Shots, nämlich jedes Mal, wie verliebt sie ihn anguckt. Und das macht die ja nicht einmal, das macht die bestimmt mindestens 5-mal. Und es hätte noch irgendwie so gefehlt, dass irgendwie das alles irgendwie rosa wirkt und dass man ihre Verliebtheit oder zumindest ihre Faszination vielleicht noch farblich hätte hervorheben können. Das war mir ein bisschen drüber. Ansonsten aber auch, ein sehr interessanter Gegenspieler. Auf jeden Fall ein sehr interessantes Duell jetzt zwischen Ghoul und Ritter.
Ja, ich hätte tatsächlich wegen diesen ganzen Verliebtheitsshots, ne, hätte ich echt gedacht, die Serie geht, was die Beziehung zwischen den beiden angeht, in eine ganz andere Richtung. Weil bis zu dem Punkt hatte ich noch das Gefühl, dass Maximus eine sehr düstere Gestalt ist. Ne, das mit der Rasierklinge im Stiefel von seinem Freund wurde nie so recht aufgelöst und dann lässt er seinen Ritter Titus einfach sterben und stiehlt ihm die Rüstung und so weiter und so fort. In den kommenden Folgen kriegt man eher den Eindruck, dass er basically einfach ein Kind ist, der im Grunde einfach nur so ein bisschen emotional gesteuert agiert. Aber ja, genau. Diese Kampfszene, muss ich sagen, die jetzt zwischen Maximus und dem Ghoul brennt, die habe ich eben dann auch bei der Erstvorführung so ein bisschen als den Tiefpunkt dieser Folge empfunden. Die fand ich ein bisschen albern. ich weiß nicht, die fand ich ein bisschen quatschig. Die hat mir nicht wirklich gefallen. Ich bin ein Riesenfan davon natürlich, dass die wirklich ein Power-Rüstungsmodell haben, also wirklich ein Power-Rüstungskostüm, das auch in vielen Szenen zum Einsatz kommt, anstatt CGI-Power-Rüstungen. Gleichzeitig sehen die Bewegungen in diesen Rüstungen sehr klobig und seltsam aus, ein bisschen weird und sehr langsam auch, und wie der Ghoul den dann auch so ein bisschen vorführt und wie dann Maximus im Grunde von einer eingestürzten Holztreppe aufgehalten wird, obwohl er doch eigentlich ein Jetpack in seinen Ärmeln hat, so Iron Man mäßig. Das ist alles ein bisschen komisch in dieser Szene.
Diese Szene die zieht sich auch erstens viel zu lange. Normalerweise kennen wir diese Ritter auch nicht im Nahkampf. Also eigentlich müsste es sehr, sehr eine schusslastiger sein, und vor allem, der wird ja zunächst durch eine Treppe aufgehalten, weil er als schwerer Mann, als schwerer Ritter halt ihm nicht hinterherkommen kann. Dann hält ihn das Brett auf, und dann kann der Ghoul natürlich hinten ihm irgendwelche Schläuche aufschneiden und ihn unschädlich machen. Diese Szene hat für mich aber, ich kaufe der Szene das definitiv ab, sie beißt sich dann nur, wir werden später darauf zukommen, es wird später auch eine Szene geben, in der der Ghoul wiederum gegen Ritter kämpft und dann plötzlich aber auch eine Deus Ex Machina aus dem Hut zaubert, weil er ja irgendeine Schwachstelle bei diesen Ritterrüstungen kennt. Und auch das ist einer der allerschlimmsten Fehler, und das ist für mich, also da sich das halt so stapelt, wird es für mich immer unangenehmer, die zu gucken, weil diese Serie wie ein Panzer einfach über so viele Logiklöcher drüber fährt. Ich verstehe nicht, warum er in der Situation nicht einfach den Ritter abgeknallt hat, wenn er weiß, dass es eine Fehlkonstruktion bei diesen Rüstungen gibt.
Also da habe ich jetzt mal drauf geachtet, weil du das eben schon angesprochen hast. Und es ist tatsächlich so, dass er auf Maximus zielt und auf ihn schießen will, und dann hat er keine Munition mehr. Und dann sagt er so, ah fuck, und dann räumt er so sein Magazin auf. Und wenn ich mich nicht komplett getäuscht habe, benutzt er im Kampf dann tatsächlich die doppelläufige Schrotflinte, die er auf seinem Rücken hat die ganze Zeit, und nicht mehr diese Supergranatenwerferwaffe, die er gegen die ganzen random Dudes benutzt hat. Der hätte sich halt wahrscheinlich eher diese super krassen Explosionsprojektile aufheben müssen, weil mit so einer normalen Schrotflinte kommt man halt wahrscheinlich wirklich nicht durch die Rüstung. Also das könnte, ich müsste es mir nochmal anschauen, ja. Aber ich glaube tatsächlich,
Es steht auf super wackeligen Beinen. Also vor allem, es ist halt so, der kommt mit 5 Rittern klar. Der müsste gegen einen nicht so überfordert sein. Deswegen, vielleicht, man kann es irgendwie versuchen zu reparieren. Es ist nur trotzdem vom Kräfteverhältnis her, man merkte, Maximus darf in der Szene halt einfach nicht sterben. Und die 5 NPC-Ritter, die durften halt sterben. Und das mussten sie auch einbauen, weil der Ghoul hätte sonst gegen 5 Ritter keine Chance gehabt. Das haben sie im Drehbuch einfach im Nachhinein hinzugefügt. Und da finde ich es schade, warum sie nicht einfach konsequent bleiben. Also das hätten sie auch in der späteren Folge lösen müssen. Aber zum Glück sind wir noch in der zweiten Folge. Und ja, dieser Kampf zieht sich ein bisschen lang.
Ja, aber das nehme ich gar nicht so wahr, dass das ein Fehler ist. Weil wie gesagt, was unlogisch ist, ist, dass er seine letzten Schüsse auf den Rücken von Maximus verschießt. Weil eigentlich sollte er wissen, er müsste nur warten, bis er sich umdreht. Und dann
richtig,
könnte er
auch dann, siehst du, und dann, das funktioniert. Und jetzt hast du mir auch ein Detail geliefert, warum es noch weniger Sinn ergibt. Stimmt, er weiß es ja eigentlich. Also warum schießt er ihm auf den Rücken, wenn er einfach,
genau.
Das ergibt keinen Sinn.
Okay. Aber dann hat er eben keine Munition mehr. Ne, er wirkt dann schon auch genervt, so von wegen, oh shit, jetzt ist mir die Munition ausgegangen, er hat es nicht auf dem Schirm. Das wird schon alles so ein bisschen dargestellt. Also,
aber warum tötet er ihn nicht?
Naja, er ist halt ein Hauptcharakter, weißt du, Plot-Armor.
Ah, ja, und das ist es halt, aber das kann von mir aus alles drin sein, und das tötet für mich so ein bisschen die Spannung, weil man merkt, es gibt ja, der Plot hat seine eigenen Regeln und ich brauche nicht mehr vor irgendwas Schiss zu haben, weil bestimmte Figuren unantastbar sind. Und das fand ich eigentlich beim Wilsig und dem Hund, das fand ich halt krass in dieser Szene, und dann wird es halt wieder so, ja, die Plot-Armor schützt dich.
Ja, dass Wilsig wirklich das Bein weggeschossen wird, fand ich auch sehr extrem. Also damit habe ich auch nicht gerechnet. Dass der Hund erstochen wird, dachte ich auch nicht. Aber mir war von Anfang an klar, dass Dogmeat natürlich nicht in der zweiten Folge stirbt. Und das
zumal
ist
er ja auf den Plakaten ist, ja.
Eben, genau.
Oh Gottes Willen. Ich finde die Szene, die sich im Hintergrund abspielt, also während des ganzen Kampfes, wir sehen ja ganz viele Szenen aus dem Kampf tatsächlich ja nicht, ist ja Lucy jetzt mit Dr. Wilsig innen drin, auch tatsächlich bei der Partnerin oder Partner von der Ladenbesitzerin, und die schrauben Wilsig jetzt ein Roboterbein auf absolut bestialische Weise an. Also das ist ja richtig do-it-yourself innerhalb von 5 Sekunden. Ich kann es mir auch nicht erklären, ob das lore-technisch funktioniert. Also ob das irgendwann schon mal erwähnt worden ist, dass man so ein Häckslerbein sich ansetzen kann, das quasi so noch Fleisch wegschneidet, damit es auch richtig passt. Also auch das ist so super brutal bescheuert. Toll. Also ich fand die Szene besser, die drinnen stattgefunden hat, als die draußen.
Ja, also dieses Bein, diese Technologie und auch die Marke, die hat ja auch irgend so einen Namen irgendwie, Onkel Joe's Robot Legs oder irgendwie sowas steht ja auf der Verpackung. Das gibt's so in den Spielen nicht, aber ich finde, das passt perfekt in die Fallout-Welt.
Passt perfekt eigentlich.
Ja.
Aber das hätte man unter einer Narkose machen müssen oder so, aber das ist ja super bestialisch. Also dafür, dass sie so hoch aufgerüstet sein, ist das irgendwie quasi so eine Mittelalter-Variante. Also weiß ich nicht, ob die mal Themenwoche hatten oder so, aber das passt eigentlich zu deren Stil überhaupt nicht.
Das Schöne ist ja auch, wenn die dann fliehen, ne, weil anscheinend wissen alle, dass es wichtig ist, dass dieser Wissenschaftler an seinen Zielpunkt kommt. Nur Lucy weiß nicht, warum eigentlich, aber Lucy interessiert eigentlich nur, dass der Zielpunkt dieses Wissenschaftlers zufälligerweise die Frau ist, die sie sucht. Und deswegen beschließt sie dann, dass sie den Wissenschaftler begleitet, da der jetzt durch sein Bein natürlich ein bisschen gehandicapt ist und er hat auch keinen Wachhund mehr dabei. Und auf dem Weg nach draußen kommen sie ja nochmal an diesen Hühnervergewaltiger vorbei aus der vorherigen Szene, der eben draußen, ne, der wirkt so ein bisschen wie so ein Schlangenölverkäufer, so ein shady Wunderdoktor und der ruft gerade irgendwie so, was für Elixiere er hat und dann sieht er eben diesen Wissenschaftler raushumpeln ja. Und dann ändert er sehr schnell seine Strategie und ruft, ja, und ich habe Tränke, die auch Beine heilen können und Tränke, die Schmerzen lindern und Tränke, die Beine ganz neu wachsen lassen.
Wobei er letztendlich ja recht
ja,
hat.
Ja, ne? Das ist ja das Lustige.
Er hat ja Ghoul-Elixier tatsächlich.
Genau, hinten raus wird er dann aufgelöst, dass er technisch gesehen nicht mal unbedingt gelogen hat, ne? Also ob jetzt ein Bein nochmal komplett nachwächst, weiß ich nicht, aber ja, reparieren kann das anscheinend einiges, dieses Ghoul-Elixier in diesem Serien, also wie es in den Serien dargestellt wird.
Ja.
Genau, Maximus hat denen eben genug Zeit verschafft, damit die fliehen können. Der Ghoul ist dann auch sichtlich frustriert, dass niemand mehr da ist, nachdem er Maximus zur Flucht gezwungen hat. Und dann sieht er eben den verwundeten Hund am Boden liegen und nimmt ihn mit rein und heilt ihn mit einem Stimpack. Und lässt sich dann mehr oder weniger von Dogmeat zu seinem ehemaligen Herrchen führen.
Und das ergibt für mich jetzt schon Sinn, ne? Weil von wegen die Open World ist so klein. Das ist an manchen Sachen fehlerhaft, aber jetzt haben wir so eine schöne Vernetzung. Wer den Hund hat, wird auch immer Willsick finden und später werden auch noch irgendwie Markerchips eingesetzt, damit man auch immer auf jeden Fall Willsicks Körper beziehungsweise was Willsick bei sich hat. Das funktioniert alles perfekt. Nee, das ist gut, ja.
Genau, das ist jetzt gleich die nächste Szene, ne? Die beiden, Lucy und Willsick, gehen durch die Wüste. Willsick humpelt mit seinem neuen Roboterbein natürlich ziemlich hinterher. Im Endeffekt ist das wirklich nur eine Hightech-Version von einem alten Piratenholzbein. Also das nimmt sich
Wie
nicht
Wie gesagt, viel. Die hatten Themenwoche, ja.
Und die schaffen es dann durch die Wüste, durch zu so einem abgestürzten UdSSR-Satelliten, wo er dann zusammenbricht und sagt, ja, er schafft den Weg nicht, er kommt nicht weiter. Und das ist auch eine sehr lustige Szene, fand ich, weil Lucy will ihm dann noch so Mut zusprechen und so sagen, nee, komm, wir schaffen das. Und dann sagt er so, ach so, naja, ich habe schon eine Zyanidkapsel genommen gerade.
Er hat schon Plan D geschluckt. Ja, genau. Was ich interessant finde, weil es ja schon eingeführt worden ist und es quasi jetzt auch hier wiederkommt. Ja. Und tatsächlich ja auch ein Wissenschaftler dieses Zeug nimmt, wobei der wahrscheinlich gar nicht zu der Gruppe gehört hätte, die hätte draußen bleiben müssen. Deswegen finde ich es sehr ironisch an der Stelle, ja.
Er sagt auch noch so dann von wegen, ja, hier, das ist von Voltec mit Bananengeschmack das humanste Produkt, das sie jemals hergestellt haben.
Er haut am Ende noch so coole Lines raus. Es ist so eine Schande, dass der nicht die nächsten Folgen noch dabei ist. Auch vielleicht Rückblenden oder so, aber da opfern die schon super charmantes Material. Also
ja,
hart, hat mich getroffen. Ich kannte ihn wirklich nicht lange, aber den Tod habe ich echt gefühlt, ja.
Ja, ist wirklich so, finde ich auch. Genau, und letztendlich bittet ihr dann Lucy drum, dass er seinen Kopf ans Ziel bringen muss. Darum geht's eigentlich nur, das ist alles. Ne, das zeigt auch so ein bisschen, dass er halt auch ein sehr selbstloser Charakter auch noch ist. Er sagt so, okay, lebens schaffe ich's nicht, aber scheißegal, Hauptsache das, was in meinem Hals ist, kommt an sein Ziel. Das ist alles, worum es geht. Und er gibt Lucy dann quasi noch so ein Ripper, so ein elektrisches Kettensägenmesser in die Hand und dann ist er auch schon tot und dann endet die Folge wieder sehr schön mit Lucy mit diesem Ripper in der Hand. Sie aktiviert ihn kurz und das Sägeblatt wird aktiv und dann sagt sie so ihre Catchphrase, okidoki, und macht so einen Schritt auf dem Wissenschaftler zu und so endet die Folge dann. Das ist schon wieder sehr gut.
Und deswegen, das jetzt im Gesamtpaket, ne, Folge 1, Folge 2. Und ich finde es interessant, dass wir auf diesem Berlin-Event quasi beide Folgen direkt hintereinander gucken konnten. Die funktionieren als Film einfach perfekt von Anfang bis Ende, auch vor allem mit diesem charmanten Cliffhanger, wenn man so möchte. Ich werde jetzt bei unserer Besprechung mal drauf achten, wenn man beispielsweise jetzt 3 und 4 zusammensteckt oder 2 und 3 oder wie auf jeden Fall diese Übergänge funktionieren. Von meinem Bauch her funktioniert es bald nicht mehr so gut. Und wir haben mit Wilczek wirklich einen ganz, ganz tollen Charakter verloren. Und wir werden Philly auch jetzt erstmal längere Zeit nicht mehr sehen, was auch sehr schade ist.
Ja, genau. Aber gleichzeitig, ja, genau. Es ist schon wirklich so, diese ersten beiden Folgen sind im Grunde notwendig, weil die jetzt erstmal den Ausgangspunkt festlegen. Jetzt kann's erstmal richtig losgehen. Jetzt hat Lucy erstmal so wirklich ihr Ziel. Das hatte sie davor ja eigentlich gar nicht so konkret, ne? Jetzt weiß sie, wo sie hin muss, damit sie ihren Vater findet. Der Ghoul hat jetzt den Hund, der den hinterherläuft, und gleichzeitig ist natürlich Maximus auch noch auf der Suche nach dem Wissenschaftler, weil er möchte ja der stählernen Bruderschaft beweisen, dass er würdig ist, ein Ritter zu sein. Darum geht's ihn ja letztendlich. Und da wird in der nächsten Folge dann auch eingeführt, auch wirklich noch eine logische Erklärung eingeführt, wie Maximus jetzt eigentlich die Verfolgung aufnehmen kann, weil er hat keinen Hund und es gibt noch keinen Peilsender, aber die folgen ja dann quasi so der radioaktiven Signatur des Ghouls, die der abgibt. Und da ist meine Suspension of Disbelief zufrieden damit, mit der Erklärung.
Damit kann ich vollkommen leben. Nee, das ist, wie gesagt, es ist faszinierend, wie sie das an vielen Stellen eigentlich super elegant hinbekommen und bei anderen, wie gesagt, mit einem Panzer drüber fahren müssen. Und jetzt nicht, frag nicht so viel nach, guck einfach hin.
Ja, da bin ich gespannt. Da kommen wir dann in den nächsten Folgen noch dazu. Aber für heute würde ich sagen, machen wir jetzt dann Schluss.
Ja.
Ich bedanke mich vielmals für euren Steady Support. Ich hoffe, diese zweite Folge unserer Let's Dive Into Analyse der zweiten Folge der Amazon. Das ist so verwirrend in meinem Kopf, dass ich immer von der zweiten Folge der zweiten Folge rede.
Nee, aber es ist Folge 2 zu Folge 2.
Und ganz
das Faszinierende,
genau,
setzt sich ja fort in Folge 3 zu Folge 3.
Und ich werde wieder verwirrt sein.
Okay, wir wetten einfach. Wir schauen mal kurz. Ich werde es nicht drauf anlegen.
Mal schauen, ob ich es bis Folge 8 zu Folge 8 verstanden habe, ob mein Hirn endlich damit klarkommt.
Du hast ja noch ein paar Möglichkeiten und Chancen, ja, ne?
Genau. Na schön, Leute, dann Dankeschön für euren Support. Wirklich super, super nice. Zum Zeitpunkt der Aufnahme kratzen wir an den 300 Euro. Das ist richtig crazy. Das ist richtig cool. Wir müssen uns jetzt noch ganz schnell einen coolen Bonus überlegen, würde ich sagen, oder? Für die 300 Euro.
Das ist echt gemein von euch, dass ihr uns so wenig Zeit lasst. Aber wir werden auf jeden Fall was Geiles finden. Wir haben auch eine Umfrage gestartet. Nehmt bitte gerne an der teil. Wir freuen uns auf das kommende Programm mit euch.
Ja, sehr cool. In dem Sinne, vielen Dank nochmal und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
Ciao, Leute. Krieg und Kuchen bleiben immer gleich.